Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger. So, wir hatten den Podcast in der letzten Woche schon häufiger angedeutet und deswegen ziehen wir den direkt nach als nächsten Podcast. Und zwar das Thema Gewaltprävention.
Ja, leider ist das in den letzten Monaten bei mir persönlich als Schulungsthema ganz häufig von Einrichtungen angefordert worden. Und zwar nicht als Präventivmaßnahme, sondern weil es dort Vorfälle gegeben hat. Und deshalb hatte ich ja gesagt, wollen wir da nicht einen Podcast drüber machen? Weil das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Genau, also absolut, ja. Ich meine, das ist ja dann so, dass wenn da Vorfälle passieren, kommt ja dann auch eine Behörde sozusagen und sagt, hey, ihr müsst da jetzt nachschulen.
Richtig, und das ist mir ein paar Mal seit so August letzten Jahres passiert, derzeit wieder in einer Einrichtung, dass ich jeden Mitarbeiter schulen muss, nicht nur Pflegemitarbeiter und Betreuungsmitarbeiter, auch die Verwaltung, die Küche, den Service, Reinigungsservice und so weiter. Und dabei ist mir eins bewusst geworden, das wusste ich vorher auch, aber nicht so massiv, nicht so im Vordergrund, dass außer den Pflegefachkräften und teilweise den Betreuungskräften kein Mensch irgendetwas weiß über Gewaltentstehung, was ist überhaupt Gewalt und wie kann ich da weitere Verschärfungen eines Konfliktes oder eines Missverständnisses verhindern oder überhaupt erkennen, dass ein Bewohner oder Bewohnerin jetzt, ich sage mal, kurz vorm Ausrasten ist. Und das hat mich dann persönlich doch letztes Jahr sehr erschreckt. Ich habe meine ganzen Schulungsunterlagen komplett neu geschrieben, weil ich gesagt habe, ich muss einfach meinen neuen Weg gehen, um dieses Thema mit den Mitarbeitern der Einrichtung zu besprechen, sie sensibel für bestimmte Dinge zu machen und auch die Kommunikation in den Einrichtungen zwischen den Berufsgruppen zu verbessern, weil das ist ein Hauptgrund dafür. Da wurde etwas festgestellt, aber man kann es nicht einordnen, weil man keine Ahnung hat. Und dann passiert etwas, man sagt es hinterher und das ist in dem einen Haus passiert. Da wurden die nicht ausgebildeten Mitarbeiter zusammengepfiffen. Sie hätten doch das erkennen müssen und hätten das den Pflegekräften melden müssen. Und die haben gesagt, ja, wir haben gesagt, da war was komisch. Aber es ist ja nichts passiert. Und da sieht man mal wieder, ob die Kommunikation intern in dieser Thematik, nicht nur das Wissen, auch die Kommunikation, ist stark verbesserungswürdig in vielen Pflegeeinrichtungen, möchte ich sagen.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Also du hast erstmal deine kompletten Lehrunterlagen sozusagen nochmal didaktisch und methodisch überarbeitet. Du hast gesagt, okay, du willst jetzt mal einen anderen Ansatz gehen. Was ist denn das für ein anderer Ansatz?
Der Ansatz ist, weil Gewalt kommt in vielen Formen vor und bei jedem Menschen gilt es nicht immer, aber oft unterschiedliche Vorboten, so nenne ich das jetzt mal. Das ist der eine Punkt. Auf die gehe ich jetzt ganz speziell ein. Auf die Individualität der Bewohner, aber auch der Kollegen und Kolleginnen.
Ja, und kann man diese Vorboten benennen?
Ja, kann man benennen. Ich will jetzt ein ganz akutes Beispiel in einer Einrichtung, wo ich jetzt dieses Thema behördlich angeordnet schulen muss. Es ist so ein Vorfall gekommen, dass in einem Wohnbereich, wo demenzkranke Menschen untergebracht sind, zwei noch relativ selbstständig waren, einen Konflikt bekommen haben, beziehungsweise einer den anderen ja als Feind angesehen hat und hat ihn, ohne dass es bemerkt worden ist, schwerst verletzt mit einem Schlüssel und anderen Dingen. Dieser musste ins Krankenhaus, ist dort an den Folgen einer dort dann bekommenen Infektion, Lungenentzündung, verstorben. Da war natürlich Ohren offen. Ja. Und dann hatte man mich gebeten, die Mitarbeiter zu schulen. Und ich sollte mal gucken, dass ich die auffange, die da direkt dran beteiligt waren. Zum Beispiel die Mitarbeiterin, die ihn dann gefunden hat, Stunden später im Zimmer. Und die habe ich gestern ganz akut im Haus gehabt, also in der Schulung. Und es war schrecklich, wie denn damit umgegangen worden ist von Seiten aller Beteiligten. Erstmal wurden dann Vorwürfe gemacht. Sie war alleine in diesem geschützten Bereich als Hilfskraft alleine. Sie hatte alle zu versorgen und kam deshalb erst wohl 2-3 Stunden nach dem Vorfall in das Zimmer, hat diesen verletzten Bewohner vorgefunden. Und sie hatte, ich habe ja gefragt, konntest du irgendeine Wesensveränderung feststellen? Sagt ja, der war sonst immer freundlich aktiv, aber die letzten 3 Tage kam gar nichts von ihm. War sehr in sich gekehrt und so weiter. Da habe ich sie gefragt, was hast du denn gemacht? Ja, da habe ich dann der Pflegekraft, die mich nachmittags abgelöst hat, das weitergegeben. Wir können dort das nicht dokumentieren, also im Pflegebericht, die mit der, weshalb hat sie es mündlich weitergegeben. Ja, aber es hat keiner ernst genommen, dass man sagt, wenn der auf einmal so eine Wesensveränderung hat, muss man doch mal drauf gucken. Mal ein bisschen öfter schauen, ist dort unterliegen. Also Wesensveränderungen, wer ruhig war, denn auf einmal sehr unruhig wird, aktiv wird, der mehr Bewegungsdrang hat, ist ein Anzeichen, aber auch die, die normal sich verhalten und dann sehr, sehr ruhig werden, könnte ein Anzeichen dafür sein, dass da irgendwas im Busche ist, so nenne ich das immer. Dann wird ja Gewalt auch oft von Mitarbeitern aufgrund der Kommunikation, die durchgeführt wird oder gemacht wird, ausgelöst. Du musst jetzt essen oder setz dich endlich hin. Das sind Sätze, die höre ich im Altenheim dauernd. Ich muss, das kennt man, jemand der Kommunikation, mal eine vernünftige Schulung hatte, ich Botschaften selten. Ne? Das sind Sachen, auf die gehe ich auch ein, weil viele Mitarbeiter in Einrichtungen Gewalt auslösen, weil sie diesen Befehlston haben und immer, du musst, auch Quatsch. Die müssen gar nichts. Das sind eigenständige Persönlichkeiten. Ich kann sagen, ich würde mich freuen, wenn sie sich auch hinsetzen oder wenn sie sitzen bleiben, mir weiter zuhören oder mitmache beim Basteln oder wenn sie jetzt ihren Teller aufessen, aber nicht sagen, du musst jetzt aufessen. Also das sind so ganz kleine Vorzeichen. Dann gibt es natürlich krankheitsbedingt auch zum Beispiel bei der frontotemporalen Demenz Wesensveränderungen. Wenn da vorher jemand ganz lieb war und man weiß in der Dokumentation, der hat eine frontotemporale Demenz, dann muss ich damit rechnen, dass dieses Wesen irgendwann komplett umkippt, dieser Mensch in seinem Wesen. Und das sind Sachen, das war es keine Pflegeassistentin, die hat das Wissen nicht. Und man hat mir auch gesagt, ja, ich bin da auf den Bereich gekommen und war vom ersten Tag an allein. Es hatte mich keiner eingearbeitet und ich war schon in meiner Pause ab und zu in den Akten gelesen. Ne? Und das sind mehrere kleine Vorfälle gewesen, auch in den letzten Wochen nach dem Vorfall, dass ich dann mir überlegt habe, ich werde, wenn ich nächste Woche wieder dort bin, auch mit der Leitung der derzeitigen kommissarischen mal ein Gespräch führen, dass man einfach da ein bisschen was an dem Grundkonstrukt Einarbeitung ändert und die Leute nicht alleine lässt in so einem Bereich, die keinerlei Ausbildung haben in Deeskalation, in Präventivmaßnahmen und so weiter und so fort. Und ich habe die Schulung jetzt so aufgebaut, dass ich erstmal Gewalt erkläre, von allen Seiten, die Gewaltformen, die es gibt, die körperliche, die psychische, die sexuelle, die soziale und mit Praxisbeispielen aus meinem Erleben und dann im zweiten Teil Deeskalation einbauen mit praktischen Beispielen und Übungen auch zum eigenen Schutz, Abwehr. Zum Beispiel, wenn mich jemand festhält, wie kann ich mich dort lösen, ohne ihn zu verletzen und so weiter. Solche Dinge, die habe ich jetzt da mit eingebaut. Früher hat man nur Gewaltprävention, Deeskalationsstufen nach sowieso. Es gibt jetzt seit 2014 für den Pflegebereich relativ neue Deeskalationsstufen für die, die diese Wesensveränderungen haben, wo man das erkennen kann. Ja. Und so wird einfach einer macht was, das wird vertuscht. Man guckt gar nicht nach den Ursachen. Da sagt einfach nur, der böse Opa Holger hat da den Nachbarn, den Opa Christian, verhauen. Man guckt gar nicht, warum ist das passiert? Das war die Ursache, der Auslöser, der Trigger, der dazu geführt hat. Und da versuche ich die Teilnehmer, die Fachkräfte, auf alle Fälle, und wenn ich Leitungskräfte dabei habe, hinzuführen, jede Gewalt, die vorgekommen ist, muss ich nach Auslösern, nach Triggern gucken und muss sehen, dass ich die vermeide. Sonst passiert es mir, ich versorge einen Bewohner, der vorher von der Schwester Rabiata versorgt ist, die ihn da zusammengefaltet hat, nicht adäquat kommuniziert hat, ihm vielleicht Schmerzen zugefügt hat. Der stand nicht an und sagt, hallo, wie geht es Ihnen? Buff, habe ich einen hin. Ne? Oder auch in der Kommunikation die Ansprache auf Augenhöhe immer. Die Stimme ein bisschen ruhiger und langsamer sprechen. Bei Demenzerkrankten versuche ich denen zu vermitteln, nicht überfordern. Das ist ja ein Problem. Gewalt passiert oft, wenn die Leute sich überfordert fühlen. Wenn ich jetzt jemandem sage, hier, was möchten Sie zum Frühstück? Ich habe Marmelade, ich habe Honig, ich habe Leberwurst, ich habe Mortadella, ich habe dies, das, das. Der weiß nach beim Dritten nicht mehr, was ich zuerst gesagt habe, fühlt sich überfordert. Und dann schmeißt du in deinen Kopf, du bist ein Idiot, ich will nichts. Dann ist der überwillig, der ist borstig, der ist grantig. Nee, da bin ich doch selber schuld dran. Und das ist auch ein Schwerpunkt der Schulung, dass ich denen sage, bitte keinerlei Überforderung. Und jeder muss bei allem, was er tut, auch den Betreuungskräften, ein Erfolgserlebnis haben. Und das kann ich vorbereiten. Ich weiß doch, ich kenne doch nach einer Zeit meine Teilnehmer. Und ich weiß, der Opa Holger ist dement, der kann das und das nicht mehr so zuordnen. Was kann er noch? Und dann stelle ich in meinem Rake-Quiz eine Frage, wo ich davon ausgehen kann, dass er die noch beantworten kann, auch wenn sie leichter ist, wie die für die anderen Teilnehmer. Also Überforderung vermeiden. Das sind schon mal eine Schwerpunkte. Die Kommunikation, die Überforderung vermeiden und Beobachtung, Anzeichen erkennen. Es gibt ja den Begriff herausforderndes Verhalten. Herausforderndes Verhalten ist die Ursache oft die Überforderung der Menschen.
Und ich weiß ja, du hast während der Zeit von Corona hast du ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Krisen- und Notfallmanagement. Und wenn du jetzt die Gewaltprävention sehen würdest, wenn wir uns das mal auf einer prozessualen Perspektive oder aus einer prozessualen Perspektive anschauen, wie häufig stellst du denn fest, dass es wirklich in der Einrichtung dafür einen guten Prozess gibt, so dass sich jeder Mitarbeiter, der neu reinkommt, daran noch orientieren kann. Weil ich stelle mir das natürlich, also zum einen das, was du gerade auch schon benannt hast, ist natürlich super wichtig, ne? Ich brauche Sensibilisierung hinsichtlich des Verhaltens, ja. Aber wir wissen ja auch, dass häufig eine Fluktuation da ist, dass die Einarbeitung, das Onboarding von neuen Mitarbeitern, auch das haben wir ja schon häufiger angesprochen, leider nicht immer auf dem Niveau ist, wie man sich das wünschen würde, von allen Seiten aus, ja, so. Da hilft ja häufig, dass man das auch mal sich prozessual anschaut und sagt, okay, man hat dort einen, ja, sehr gut erprobten Prozess. Das muss ja nichts Aufwendiges sein. Das kann ja einfach eine Dokumentation sein, wo eine Verantwortlichkeit sozusagen hinterlegt ist. Wenn zum Beispiel eine Auffälligkeit, du hast vorhin gesagt, von einer Teilnehmer, wenn wir den Beispiel mal nehmen oder das Beispiel nehmen, dass mir was aufgefallen ist vor 3 Tagen und ich habe einen Prozess integriert, mit einem gewissen sozusagen Eskalationsbereich, dass es einen Verantwortlichen gibt, der das quasi sichtet und sich dem Thema annimmt, das bewertet und dann sozusagen weitere Schritte sozusagen ableitet. Wie häufig findet ein sozusagen prozessualer Gedanke statt?
Kannst du die Zahl recken?
Ja.
Wir haben alle ein Konzept zur Gewaltprävention. Das ist ja Pflicht für die Einrichtung. Ich habe dort morgens 9, nachmittags 7 Teilnehmer. Ich habe gefragt, kennt ihr das? Nein, das kannte keiner. Dann ist es ja auch so, wenn man da einem Kollegen, Kollegin, der vielleicht noch höher gestellt ist, so etwas sieht, traut man mich das nicht anzusprechen. Wir haben ja das, ich nenne das ja auch Whistleblower-Gesetz, seit Januar letzten Jahres, richtig? Haben mich gefragt, das könnt ihr doch auch einmal machen. Wie geht das? Ich weiß, das muss jede Einrichtung haben. Da sagte ein Teilnehmer vormittags in der Gruppe, ja, oben von dem Flur, dann so Zettel. Es wusste keiner Bescheid. Also das sind Sachen, dass die Prozesse dort nicht integriert sind, nicht vorhanden. Es gibt diese Pläne, das Konzept, aber wie es umgesetzt werden soll, wenn die Mitarbeiter das nicht kennen, ist ein Fehler im Prozess, oder? Das hört ins Onboarding ran. Dass man sagt, pass auf, wir machen hier gewaltfreie Kommunikation, wir haben ein Konzept zur Gewaltprävention, da gehören die und die Maßnahmen dazu, lese ich erstmal durch oder es gibt eine kleine Schulung, wenn ich ein paar neue Mitarbeiter habe, gleichzeitig oder in kurzer Zeit und eine Beschäftigung mit dem Thema. Ich werde immer dann die letzten Jahre gerufen, wenn es Vorfälle gegeben hat und es war fast immer eine Auflage der Heimaufsicht, lieber Christian. Da vom Wirrwarr und keiner auf die Idee, das mal zu schulen. Die Mitarbeiter dazu zu sensibilisieren, dass sie sich auch selbst mal reflektieren, Oh, der ist grantig geworden, der hat eine Flasche nach mir geschmissen. Habe ich vielleicht den Trigger? Die Ursache ist das mein Verhalten oder meine Kommunikation gewesen. Macht kein Mensch. Wenn wir beiden uns in die Haare kriegen, du sagst blöd, meinst du mir, lieber Christian, dann sage ich nicht, du bist auch einer, überlege ich, welchen Reiz habe ich gegeben, dass deine Reaktion kam? Habe ich da einen Fehler gemacht? Und erst dann, wenn ich keinen finde, sage ich, hey, was ist los? Ja, warum? Wenn Bewohner untereinander Gewalt ausüben, in der Regel schaukelt sich das auf. Und es kam dann auch zur Sprache von anderen, die auf diesem Bereich gearbeitet haben, dass der sowieso so ein bisschen Fantasien hatte, denn seine Frau ruft wohl jeden Tag an. Wenn sie manche anruft, die betrügt mich. Und hat den schon mehrmals beschuldigt, den er schwer verletzt hat, bis er dann irgendwann im Krankenhaus verstorben ist. Im Februar ist das passiert, dass der das war, dass das der Liebhaber seiner Frau wäre. Da haben die alles erzählt. Aber die haben zusammen zum Beispiel im Wohnbereich miteinander dauernd eng zu tun, war ein kleiner Wohnbereich mit 13 demenzerkrankten Menschen. Da muss ich doch sagen, oh, wenn der den sich ausgeguckt hat, dann muss ich gucken, wie kann ich da entweder eine bessere Überwachung machen oder muss ich einen vielleicht auf einen anderen Wohnbereich packen. Da hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber alle haben erzählt, dass der das schon längere Zeit vorher gemacht hat. Ulter Schlumpf war, die Mitarbeiter haben alle Angst gehabt, der war 2, 3 Tage weg, wurde ein medikamentös eingestellt und kam zurück, der Täter. Da wollte keiner arbeiten drin. Sie haben alle links liegen gelassen, behaupte ich jetzt so nach den Aussagen der Mitarbeiter, weil sie alle Angst hatten vor ihm. Dann kann er geholfen. Wenn solche Vorfälle sind, muss ich eine Teambesprechung machen, gegebenenfalls Supervision. Ich muss die Mitarbeiter auffangen, muss da psychologische Betreuung. Auch bei sowas kann eine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, entstehen. Und ich habe in dem Thema viel recherchiert und ich habe gefunden, dass bei solchen Vorfällen 50% eine PTBS bekommen, der Mitarbeiter, die da das mitbekommen oder Opfer waren.
Wahnsinn.
Na? Das heißt, wir müssen viel, viel mehr in die Prävention rangehen. Aber das muss innerhalb der Einrichtung, kann doch das selber erfolgen. Die müssen doch nicht viel Geld für mich ausgeben, dass ich da hinfahre. Die haben alles Leitungskräfte, die sowas auch in der Ausbildung haben als Thematik. Warum machen die das nicht selber?
Ja, ich finde gerade, wenn ich das als Pflichtteil meines Konzeptes habe, habe ich ja das interne Know-how, ja, das auch intern schulen zu können, ja, so. Und wir hatten ja jetzt schon sehr, sehr häufig auch das Thema, wie können, also mit welchen, ja, Methoden kann man sozusagen auch dem erhöhten Aufwand von Pflegefortbildung, Pflichtfortbildung und so weiter gegenarbeiten, ja. Und ich finde gerade so ein Thema, was du jetzt gerade ansprichst, kann man extrem gut lösen, indem man so konstruktivistisches Design sozusagen nutzt, indem man die Fallbeispiele, so wie du die gerade genannt hast, mit einem ganz simplen Quiz oder so erarbeitet, ja, mit einem Praxisbeispiel, wo man sagt, okay, wir haben, das ist der Leitfaden, den kann man ja durchlesen lassen, das ist ja überhaupt kein Thema, ja, also ich muss ja nicht eine Live-Schulung machen, ich kann ja sagen, komm, und wir arbeiten einmal mit einem Anbieter, ja, oder wenn wir selber einen Praxisanleiter haben, kann der das vielleicht didaktisch sogar auch machen, ja. Aber ansonsten mit einem Anbieter einmal so ein Quiz erarbeiten, wo man einfach sagt, okay, wenn ich, also ich habe jetzt Fallbeispiel XY, ne, also das ist das Konstruktivistische an der Stelle. Ich nehme ein Fallbeispiel, was ich ausgestalte, ja, und sage dann am Ende, hey, zum Beispiel Bewohner Holger hat jetzt nach der und der Beobachtung folgende Verhaltensveränderung. Worauf deutet das hin? Und dann habe ich quasi darunter, wenn du A antwortest und A wäre, hat für mich keine sozusagen Implikation in irgendeiner Art und Weise, kommt runter, oh Gott, stopp. Nee, es hat eine Implikation auf XYZ und so weiter. Und so kann ich das ja aufbauen. Okay. Und das ist ja, wenn man das so will, kann man ja aus dem Alltag, wie du es gerade berichtet hast, sehr viele Praxisbeispiele sammeln, die man jährlich dann einfach wechselt, ja. Und das einfach die Mitarbeitern ausgibt. Und letztendlich muss ich das ja nicht mal als Aufgabe zurückfordern, ja, ist das ausgeführt zurück, sondern es reicht doch in dem Fall, dass ich den Mitarbeitern das gebe und sage, hier in der Teambesprechung 10 Minuten Zeit, wir besprechen das danach. Sozusagen, Ja, lass uns danach besprechen. Und dann hast du das Thema sensibilisiert.
Ja. Hat auch einen ganz großen Vorteil, Christian, das merke ich immer wieder. Es gibt viele Mitarbeiter, die scheuen, zu dem Thema sich selbst zu äußern. Das Glück gehabt, dass in jeder Gruppe ein, zwei waren, die doch aktiv auch ihre Beobachtung zu diesem Fall geschildert haben. Viele andere haben nur gesessen. Und so kann ich, wenn ich sage, hier habe ich da was, setz dich am Computer, kannst das mal erlernen, dieses Beispiel bearbeiten, dann ist die Hemmschwelle geringer. Das wäre eine gute Möglichkeit, gerade für die, die in dieser Thematik nicht gerne sich äußern, weil sie vielleicht mal kritisch am Kollegen äußern mussten. Nachmittags habe ich jemanden gehabt, der hat gesagt, ja, ich bin zwar nur Pflegehilfskraft, ich mache nächstes Jahr die Ausbildung, der hat aber 19 Jahre lang schon gearbeitet, ne? Der Herr. Und der hat gesagt, ich habe neulich auch nach Fachkraft gesagt, hier, das mache ich nicht, das ist Quatsch, gibt es keine ärztliche Verordnung für, mache ich nicht. Das hat sich sogar verschlimmert. Da ging es um eine Behandlungspflege-Geschichte. Aber die meisten trauen sich nicht, die machen einfach und dann ist gut. Oder wir sagen schon mal was, kümmere ich mich später drum, ist nicht wichtig. Und wenn es dann rauskommt, dann, und sie werden nicht angesprochen, sagen sie nicht, ja, ich habe da was bemerkt, das habe ich der Schwester Barbara gesagt. Ja, und dann, warum haben sie sich nicht, hat sie Angst, weil wenn die das sagt, ich habe das der Schwester erzählt, kommt die Einrichtungsleitung oder PDL und sagt, Schwester Barbara, warum haben sie sich da nicht drum gekümmert, die Beobachtung da zu überprüfen oder ähnliches, dann geht die Schwester Barbara zu dem Helfer oder Helferin hin und scheißt die zusammen. Warum hast du mich angeschissen? Wenn man wirklich das in so einer Schule macht, das ist vollkommen richtig. Ich bin auch dafür, dass es möglichst alles selber ist, weil die Probleme ja auch in jeder Einrichtung unterschiedlich sind. Abhängig vom Bewohner und abhängig vom Mitarbeiter.
Klar, man muss das ja auf sich adaptieren, weil letztendlich hat ja auch jede Einrichtung ein unterschiedliches, also eine unterschiedliche sozusagen Verteilung der einzelnen Grade, sage ich jetzt mal. Und so kann man das auch aufarbeiten, was vielleicht in einem bestimmten vielleicht Bereich auch passiert ist, dass man sagt, man nimmt das, was man sowieso an Vorfällen dokumentiert hat und baut das mal durch. Wie wäre es eigentlich für unsere Einrichtung sozusagen die korrekte, sage ich jetzt mal, die korrekte Handlungsweise entsprechend unserer Werte, unseres Pflegekonzeptes etc. Das hat halt Unterschied, also alleine das damit befassen hat meiner Ansicht nach eben mehrere Vorteile. Zum einen muss die Führungskraft, die sozusagen die Teambesprechung vorbereitet, ja, muss sich nochmal damit beschäftigen, ja. Sie muss sich mit den Werten nochmal beschäftigen. Sie muss das in Einklang bringen. Wie passt das? Das heißt, ich habe da sozusagen das affektive Lernziel auf jeden Fall drinne. Ja, ich spreche es in Teammeetings an. Ich mache darauf ja in einem geschützten Rahmen, mache ich einen Raum für Diskussionen auf, ja. Ich werde so ja auch auf Missstände aufmerksam gemacht. Wenn ich jetzt das Thema mache und ich sage, okay, unsere Einrichtung entsprechend müsste man so und so reagieren oder wir würden uns wünschen, dass ihr so und so reagiert, ja, hätte jeder andere die Möglichkeit zu sagen, ja, das würde ich super gern, aber das ist ja aufgrund XY überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich habe hier den Vorteil, dass ich eigentlich nochmal einen Impuls bekomme, gegebenenfalls sogar was anzupassen.
Ja, vollkommen richtig. Und ich werde dort vorschlagen, dass definitiv, auch wenn es nur 13 Bewohner sind, da eine Fachkraft sich aufhalten muss in dem Wohnbereich.
Ja, wie auch immer dann die Maßnahme aussieht, das ist ja dann, kann man ja dann in dem Teammeeting auch gemeinsam erörtern. Ich meine ja nur, dass die Zeit, wenn wir das uns mal anschauen, wenn man die Zeit investiert und so ein Fallbeispiel mit entsprechenden, sei jetzt mal Multiple-Choice-Fragen, wo man einfach nur was wird das an Zeitinvest sein für die Führungskraft? Halbe Stunde? Wenn das mit der Praxisanleitung gemeinsam passiert oder eine Praxisanleitung, halbe Stunde von zwei Leuten. Und dann habe ich das für die gesamte Einrichtung, kann das mit denen im Führungskreis besprechen, habe eine Sensibilisierung. Also die ganzen Ziele, die dazwischen, die Meilensteine, die ich sowieso erreiche dadurch, dass man sich mit dem Thema nochmal beschäftigt, finde ich schlagen um Weiten, dass man die Zeit, die man investieren muss und die Versorgung, also die Qualität und der präventive Gedanke A, in Bezug auf Mitarbeiter, du hast gesagt, 50% der Leute BDPS. Das ist ja unfassbar hoch. Das ist
gut, von einem Dr. Schmidt aus Hamburg von vor 2 Jahren.
Ja, aber na, so, das heißt, ich bin ja als Arbeitgeber sowieso verpflichtet, sozusagen darauf zu achten und meine Mitarbeiter zu schützen. So, und wenn ich jetzt sage, okay, wie auch immer, wie häufig man das thematisieren will, ja, das steht halt fest in einem Teamkalender drin und dann wird so ein Fallbeispiel ausgearbeitet. Das kann ja zentralisiert passieren und ich glaube, dass das easy umsetzbar ist.
Und was für mich noch ein bisschen Faktor ist, du kannst Gewalt, egal in welcher Form, nie zu 100% vermeiden. Aber wenn es mal passiert, muss das im Team aufgearbeitet werden und nicht gesagt, ach, zwei Fachkräfte oben, die machen das, alle Welt war weg, toll. Sind dann aber die Betroffenen, die waren damit bei, beziehungsweise haben gefunden und haben das ganze Tuvaluum mitgekriegt. Und als dann die Gremien von außerhalb reinkamen, haben dann noch geschickt.
Ja, und ich sag mal, man kann das ja auch offen in einem Workshop an einer Flipchart machen, in einem Team. Also es geht ja nur um dieses
Farbensprechung.
An dieses Fallbeispiel konstruktivistisch, ja. Und auch für große Einrichtungen ist es relativ, sagen wir mal, kostengünstig oder für kleine Einrichtungen kostengünstig, für große Einrichtungen kostengünstig umsetzbar, dass auch über, sei jetzt mal, größere Standorte oder mehrere Standorte hinweg zu lösen, indem man das wirklich als reines E-Learning zur Verfügung stellt, ja.
Gewechselt.
Wie bitte?
Die Beispiele müssen aber jedes Jahr gewechselt werden, nicht 10 Jahre. Das ist ein Beispiel.
Nee, anhand von konkreten Beispielen.
Ja, aber man wechselt. In dem einen Jahr 1, 2 Fallbeispiele da. Im nächsten Jahr müssen es andere Fallbeispiele sein.
Logisch. Fair sensibilisieren. Also wenn da jemand Interesse hat an einem Tool, also ich bin ja in dem Fall sozusagen in dem Bereich auch beratend sozusagen tätig für Bildungseinrichtungen. Im Rahmen des Podcasts würde ich aber für euch, für jeden, den das interessiert, kommentiert einfach mit Tool-Empfehlung bei Spotify oder bei YouTube und schreibt uns gerne auf Instagram oder TikTok direkt an. Ja, also Pflegedialog-Podcast abonnieren, mich anschreiben, also den Podcast anschreiben. Da bin ich in Holger ja eh sozusagen täglich mit drin, weil wir ja auch Videos veröffentlichen, Kommentare kommentieren und so weiter. Dann schicke ich euch dort, dann nehme ich einfach ein Video auf, in dem ich euch ein Tool vorstelle, was euch überhaupt nichts kostet. Ja, es ist komplett kostenlos. Und ihr könnt, versprochen, sowas innerhalb von 10 Minuten, also das Video wird dann vielleicht 20 Minuten gehen, ja. Und für euch, wenn ihr das Fallbeispiel habt, habe ich für euch eine technische Lösung, die ihr einfach dann innerhalb von 10 Minuten könnt ihr das umsetzen und könnt das allen euren Mitarbeitern zur Verfügung stellen und könnt es also wirklich sehr, sehr kostenneutral, also tatsächlich ist nur eure Arbeitszeit, die ihr investieren müsst, um dieses Thema sozusagen umzusetzen. Ja, das schreibt es einfach in die Kommentare. Und schreibt uns bei Instagram an, dann kriegt er von mir eine DM mit dem Video. Ich nehme das jetzt natürlich noch nicht aus der Stange auf, weil ich ja nicht weiß, ob das relevant für euch ist. Wenn ihr also da Interesse habt, schreibt oder kommentiert gern und dann erstelle ich das Video. Und ja, ich denke, dass das einfach eine coole Möglichkeit ist, da dem Thema sozusagen so ein bisschen präventiv zu begegnen. Holger, ich weiß aber, du hast eine andere präventive Maßnahme gerade in der Mache zu dem Thema Gewaltprävention.
Ja, auch in meiner, sage ich mal, literarischen Arbeit habe ich das Thema schon vorbereitet. Ich habe schon Inhaltsverzeichnis, das, was ich sagen möchte dazu. Ich habe schon eine Beschreibung zu den einzelnen Kapiteln und fange jetzt an, fülle das mit Leben. Das mache ich immer noch nebenbei, weil ich ja tagsüber immer beschäftigt bin, aber es wird auf alle Fälle, wenn diese 3 Bücher, die ich schreibe, dieses Jahr erscheinen.
Also, dieses Jahr erscheint ein Buch zum Thema Gewaltprävention. Holger schreibt da aktiv dran. Und ich hatte jetzt spontan eine Idee und die pitche ich jetzt einfach mit. Wenn das für euch interessant ist, ja, wirklich interessant ist, dann kommentiert doch bitte mal mit Gewaltpräventionsbuch, einfach unterhalb von Spotify oder YouTube einfach drunter schreiben. Ja, und wir werden dann quasi das habe ich jetzt mit Holger noch nicht abgesprochen, aber wenn nicht, geht das auf meinem Nacken. Jedem, der dort, der das quasi kommentiert als treuer Zuhörer unseres Podcasts, also cool wäre es, wenn ihr natürlich den Podcast auch abonniert, dann kriegt ihr das E-Book zugeschickt, noch vor der Veröffentlichung, bevor es bestellbar ist. Ja, und wenn ihr sagt, boah, ich hätte gern irgendwie aber Videos und so weiter, ja, dann kommentiert bitte mit Gewaltpräventionsvideos und ich werde dann sehr viel Zeit investieren, um Holger davon zu überzeugen, dass wir dazu einen reinen Online-Kurs aufnehmen, den auch alle, die das abstimmen, sozusagen kostenlos erhalten. Das wird dann entsprechend des Buches inhaltlicher E-Learning-Kurs geben. Und den werden wir dann auch, also der Kurs wird auch so zertifiziert sein, dass ihr den quasi für eure Arbeitgeber nutzen könnt.
Das haben Sie vollkommen in Ordnung so gemacht. Wir beiden kennen uns lange genug. Wissen Sie, wir ticken vollkommen in Ordnung.
Also wenn ihr da Bock drauf habt, ja, das waren jetzt drei Sachen. Die erste Sache ist Tool. Ja, mache ich euch super gern ein einfaches, ganz, ganz simples Video, kann jeder nachvollziehen, für eine digitale Umsetzung solcher Präventionsfallbesprechungen, sage ich jetzt einfach mal. Zweites ist Buch, E-Book, wenn ihr darauf Bock habt, kommentiert einfach mit Präventions-E-Book, Präventionsbuch, dann kriegt ihr das quasi, wenn es erschienen ist. Es dauert jetzt natürlich noch eine Weile. Holger ist fleißig dabei, macht es aber, wie gesagt, nebenbei. Und das Dritte ist, wenn ihr sagt, nee, ich bin eher der auditive Typ, dann haut das auch rein, ja, Präventionsvideos, dann machen wir für euch dort einen E-Learning-Kurs drauf, den ihr dann auch bei eurer Einrichtung entsprechend zertifiziert bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, dass dadurch, dass das für dich ein sehr wichtiges Thema ist, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, einen Schlusssatz hätte ich noch. Leute, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Auch jeder Bewohner, Bewohnerin hat einen schlechten Tag. Aber wenn wir merken, dass da die Umgangsform, die Kommunikationsart, dass der Umgang miteinander nicht passt, sprecht eure Kollegen an, aber unter vier Augen. Hey, was ist mit dir los? Das ist nicht in Ordnung. Traut euch. Weil dann können wir schon viel erreichen, wenn der andere merkt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und der hat mich erwischt. Ich passe mal besser auf, um Situationen zu vermeiden. Genau wie bei Bewohnern. Bei Kindern habe ich früher immer gesagt, und sag das mal bitte in schön, wenn die Kinder, und geht das auch bitte in schön, dann kam das Wort Danke. Und so ähnlich können wir auch mit Bewohnern umgehen, wenn die mal nicht adäquat reagieren. Ne? Also von daher, im Klaren liegt das Große. Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, von meiner Seite aus natürlich auch. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich will aber kurz das noch aufgreifen, was Holger gerade gesagt hat, weil häufig ist es natürlich so, dass viele Sachen, die uns irgendwie angreifen, ja, dass das Trigger sind und die haben häufig was bei uns zu tun. Also häufig können wir auch die Sachen quasi, wenn wir da für uns reflektieren, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass man immer mal gucken sollte, warum trifft mich das jetzt vielleicht auch, ne? Warum bin ich da jetzt irgendwie wütend geworden oder warum hat mich das auch traurig gemacht oder wie auch immer, dann liegt es häufig an uns, dass der Trigger gedrückt wurde. Und da hilft es häufig, dass man sich die Situation eben nochmal anschaut. Genau, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Es hilft tatsächlich zu reflektieren, das so, wie es Holger schon gesagt hat. In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und für eure treue Begleitung des Podcasts. Wir sind jetzt bei der 41. Folge, machen das jetzt schon fast ein Jahr wieder. Ich habe jetzt mal die Folgen, die wir im Rahmen meines vorherigen Arbeitgebers gemacht haben, nicht mitgezählt, sondern rein der Pflegedialog-Podcast. Hat jetzt 41 Folgen und wir sind nicht müde, kriegen immer wieder neue Folgen, wollen euch aber natürlich immer weiter mit einbeziehen. Also wenn ihr irgendwelches Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, die wir mal aufgreifen sollen, irgendwelche Themen, die euch gerade umtreiben, schickt sie uns super gern auf TikTok oder Instagram, Facebook natürlich auch. Oder kommentiert sie einfach hier bei Spotify oder YouTube, je nachdem, wo ihr den Podcast hört oder auch seht. Ne? Weil die ganzen Folgen werden natürlich auch bei YouTube hochgeladen, sodass ja auch dem Podcast in Videoform folgen könnt, dann schreibt es einfach und wir schauen, dass wir das mit aufgreifen in einer der nächsten Folgen.
Und noch ein Satz fällt mir gerade an, wie die 41 erwähnt hast. Christian, wir müssen uns was Besonderes für die 50. Folge ausdenken. Schnarch dir mal begann.
Steht auf meinem Notizzettel. Ja, vielleicht machen wir dann einfach eine Live-Folge. Also in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Holger.
Ja, Nikos.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.